Podcast. Podcast bleibt immer gleich. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu Nerdwissen.
Ja, und wenn du denkst, da kommt nichts mehr, kommt von irgendwo eine neue Folge Nerdwissen her. Herzlich willkommen zurück bei uns in alter Wirkungsstätte.
Wie in der Serie und den Spielen auch ein Zeitsprung, der vollzogen wird. Also ist thematisch on point. Jeder weiß natürlich schon, es geht um die Fallout-Serie von Amazon Prime.
Schrägstrich Spiele, denn da wirst du uns sicher auch ein bisschen
einführen. Für
mich halt auch, weil ich habe die Spiele nicht gespielt, sondern nur die Serie.
Ja. Spoiler zu sehr, sehr vielen Spielen. Also ich Fallout 76 habe ich nicht gespielt, da kenne ich mich weniger mit aus. Von daher, da Referenzen zu erkennen, weiß nicht. Aber alle Referenzen zu erkennen, war wahrscheinlich auch schwierig genug, selbst weil, also meine hauseigenen Spiele, wollte ich schon sagen, nicht. Also die ich am meisten konsumiert habe, sind Fallout 3, Fallout New Vegas und Fallout 4.
Ja, ich muss ja sagen, es ist ja egal, Spoiler auch zur Serie, wir reden ja über den kompletten Inhalt, nur dass ihr Bescheid wisst. Deswegen, ich war jetzt gerade schon ganz froh, als ich die letzte Szene gesehen habe, wo Kyle MacLachlan, ich weiß schon, Hank hieß er, glaube ich, Hank in der Rüstung Richtung einer Ruinenstadt geht und, monumentale Musik eingespielt wird. Und ich denke, alles klar, für irgendwelche
Spiele-Nerds. Ich habe geschrien.
Ist es jetzt, was?
Ich habe geschrien,
natürlich. Du hast geschrien, nice. Zum Glück hat ja der Abspann mich selber aufgeklärt, was es denn gewesen ist. Es geht ja dann offensichtlich um New Vegas.
Genau.
Also auch wenn mir das trotzdem nichts weiter sagt, aber ich weiß, dass es Fallout New Vegas
geht. Ich habe geschrien. Ich habe die Serie mit Lutz geguckt und er hat nicht geschrien, aber ich habe geschrien, weil Fallout New Vegas ist so ein bisschen. Ja, es ist, also, um mal kurz so die Spiele zu erklären, es gibt Fallout 1 und 2, die sind sehr, sehr alt. Das ist sozusagen so ein bisschen, alt, oldschool.
Oldschool-Style auch,
ne? Ja, eher so Oldschool-Rollenspiele, so Baldur's Gate-mäßig so. Das waren so ein bisschen die, als wirklich so ein bisschen die Rollenspiele in der Krise waren, 1997, wo ein Jahr vorher kam Diablo raus.
Ich kann sagen, da war doch eigentlich die Hochzeit.
Also ja, genau, aber dann, genau, Diablo hat alles so ein bisschen vereinfacht und actionlastiger gemacht und dann hatten die Rollenspielfans halt so ein bisschen Sorge, so tiefe Rollenspiele, wie wir sie kannten, die gibt es gar nicht mehr, weil, das will ja keiner spielen scheinbar. Jetzt wollen auch nur noch diese Casual-Spieler nur noch so klicken und dann Blut sehen und Action und bla. Aber Fallout war dann so ein bisschen mit Baldur's Gate zusammen so der Urvater der Renaissance dieser Art von Rollenspielen. Und diese beiden Spiele sind sozusagen von den gleichen, also die Macher von New Vegas sind zum Großteil auch die Leute, die Fallout 1 und 2 gemacht haben. Und das merkt man in den Spielen auch, weil da gibt es halt sehr viele Referenzen zueinander bei diesen Spielen. Und die Bethesda-Spiele, also Bethesda hat sich die Lizenz oder die Fallout-Lizenz 2008 oder so gekauft und, oder vielleicht schon ein bisschen früher, aber 2008 kam dann halt Fallout 3 raus und Fallout 3 ist halt 3D, ist halt, deren Rollenspiel-Engine so die Elder Scrolls und so, das sind ja auch so Spiele und ja, das ist dann halt schon ein bisschen Abkehr gewesen von dem, was früher war und diese Spiele spielen auch so ein bisschen in einer anderen Welt, in Anführungsstrichen. Spielt alles im Amerika der Postapokalypse, aber die Fallout 1, 2 und New Vegas spielen an der Westküste, also New Vegas liegt auch da, wo Las Vegas war damals, also glaube ich zumindest, dass das da einfach drüber gebaut wurde. Und die Bethesda-Spiele, die spielen an der Ostküste. Und gibt da auch lore-technische Unterschiede so ein bisschen. Auch Sachen, die damit nicht, wo die Fans nicht ganz so zufrieden sind und alles. Aber die Fallout-Serie, um den Bogen mal wieder zu kriegen, die spielt auch an der Westküste. Beginnt nämlich in der Nähe von Philadelphia.
Philly. Ja, lustigerweise mit F gespielt, wie ich schon in der Serie immer, also als ob man nicht mehr weiß, wie man das früher abgekürzt hat.
Ja.
Ich muss ja sagen, im Laufe der Serie wurde es mir halt schwer gemacht, ihr zeitlich zu folgen. Mhm. Weil, also es gab halt immer so Passagen und ich meine, gut, es wurde ja im Laufe der Serie auch ein bisschen aufgeklärt, dass Hank ja irgendwie, das weiß ich nämlich auch noch nicht ganz, das wirst du mir vielleicht noch erklären können, war er jetzt nur eingefroren oder ist es ein Klon?
Ja, ist schwierig. Also, also die Serie ist, um schon mal ein kleines Vorfazit zu geben, die ist sehr, sehr gut, auch für Leute, die Spiele nicht kennen, so wie du.
Ja, genau, also das muss ich halt vielleicht sagen. Ich habe das Spiel nicht gespielt und finde die Serie auch sehr, sehr gut.
Ja, aber das habe ich eigentlich schon gedacht, weil die hat eine sehr hohe Qualität einfach. Aber für, Also,
da können wir noch drüber reden.
Ja, für mich ist es auf jeden Fall eine klare 10 von 10. Ich habe das so ein bisschen mit dem Super Mario Film verglichen, wobei der Super Mario Film insgesamt deutlich schlechter ist. Also, ja, der Super Mario Film ist halt auch für Leute wie mich mega geil, aber ich glaube, wenn du mit Mario überhaupt nichts anfangen kannst oder mit Computerspielen oder generell, dann siehst du halt nur einen sehr, sehr mittelmäßigen Animationsfilm. Mhm. Die Fallout-Serie ist Story und so ist immer Geschmackssache, aber insgesamt geht sie mit der Vorlage sehr gut um. Das weißt du als Spieler, als Fan natürlich nicht, oder als Nicht-Fan natürlich nicht. Aber insgesamt holt die Serie holt einen schon ab mit dem Setting, mit der Geschichte und mit der ganzen Welt
einfach. Ja, genau. Zwei Dinge aber kurz dazu gesagt. Also, was ich dann schon einmal einschieben muss, ja, die hat mich abgeholt und deswegen bin ich auch bis zum Ende dran geblieben, auch wenn ich sagen muss, es gab zwischendrin wirklich auch so schwache Folgen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Problem von selbstproduzierenden Streaming-Diensten, also ohne das wirklich böse zu meinen, aber das tatsächlich so ist, du hast vielleicht ein geiles Setting und du ziehst die Leute in den Bann und dann sind da zwischendrin in deiner 8-, 9-, 10-teiligen Serie 2-3 Folgen, die wirklich sehr zäh sind, in denen wirklich wenig passiert.
Ja.
Und das macht die Serie dann so ein bisschen unerträglich, vielleicht für den, der sich nicht zu 100% abgeholt fühlt.
Ja.
Bei mir kam halt positiv hinzu, dass ich, nachdem ich also Walking Dead damals auch gerne gesehen habe und lange geguckt habe, auch einen Narren an Z Nation gefressen habe, was also eine ganz abstruse Welt voller Zombies halt gewesen ist. Also eine ganz querlaufende, verrückte Welt. Und dieses Setting aufzugreifen und dass mir das schon gefallen hat, das hat mir bei Fallout, bei der Serie sehr geholfen. Denn das ganze Setting, wie es da ist, ist ja komplett unrealistisch. Also jetzt nicht, dass das nicht passieren könnte, diese Postapokalypse, mit Sicherheit nicht. Mhm, aber so, wie es da halt abläuft und was es für verquere Wesen gibt und sowas alles, das ist halt fernab des Realismus. Es geht eher in diesen Z-Nation-Bereich. Und wenn man da halt schon so ein bisschen Nahen dran gefressen hat, dann bleibt man halt eher an der Serie kleben. Nichtsdestotrotz, nochmal, wie gesagt, wenn ich da halt nicht von Anfang an schon so drin gewesen wäre und einfach Bock gehabt hätte, das weiterzugucken, kann ich verstehen, wenn du sie am Anfang nicht so richtig gut fandst, dass du dann zwischendurch verloren gehst.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, klar, ich meine, selbst gute Serien kann man aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen natürlich nicht mögen. Das ist logisch.
Das ist der Faktor, kommst du nicht bis zur Badewanne, guckst du Breaking Bad nicht zu Ende.
Ja, okay.
Es ist.
Ja. Okay, ja.
Komisch ist aber so.
Ich habe jetzt irgendwie auf so ein Sprichwort gedacht mit der Badewanne und so, kommst nicht zur Badewanne, kannst du kein Bad genießen oder was weiß ich. Und dann geht's über Breaking Bad. Das habe ich am Anfang des Satzes noch nicht gedacht. Ja. Aber ja, es ist vollkommen
richtig. Aber du weißt, was ich damit
meine. Ja, natürlich, und so ist es ja auch. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass die Fallout-Serie einen sehr, sehr guten Einstieg hatte eigentlich so
wie
es einen abgeholt hat. Zum Thema, also die Welt von Fallout, nochmal kurz eben noch was dazu gesagt. 2077 beginnt ja der Atomkrieg, der große Krieg.
Gibt es nicht auch Fallout 2077 oder?
Also Fallout 4 startet quasi auch so ein bisschen da, wo die Anfangsszene von Fallout der Serie auch geht, weil da bist du nämlich der Protagonist und wird nämlich da sozusagen für die Vault eingeschrieben und 15 Minuten später oder so oder eine halbe Stunde später fallen die Bomben schon. Oder Fliegeralarm geht los und dann wird man in die Vault gebracht und dann beginnt das Spiel. Aber das spielt auch 200 Jahre nach 2077. Also von daher bist du da auch voll in der Postapokalypse drin. Sie hat aber auch so einen kleinen Glimpse zum allerersten Mal, wie die Welt so ein bisschen vor dem Fall der Bomben war. Aber ja, da beginnt dann der große Krieg. Die Fallout-Welt an sich unterscheidet sich von unserer Welt eigentlich grundsätzlich nicht. Nur, Sie nimmt eine andere Abzweigung. Also Fallout nimmt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs so ein bisschen in der Entwicklung, so stilistisch erlebt sie da einen Stillstand. Also deswegen hast du da auch, die Kleidung ist ja so ein bisschen wie in den 50ern.
60er, 70er
genau, Jahren. Genau. Und auch die Musik und so. Fast alle Musikstücke in der Serie.
Zu der Zeit. Was halt das, was wiederum meiner Meinung nach sehr abstrus ist. Also, dass diese Fernsehtechnik und
Radio. Röhren.
Genau. Ist alles gar nicht so besonders weiterentwickelt, aber Kryokammern sind schon mal da.
Genau. Also die Entwicklung geht schon weiter. Stilistisch, also da ist sich die Fallout-Welt nicht so ganz einig, ob Mikrochips entwickelt worden sind oder nicht. weil es spricht sehr, sehr viel eigentlich dagegen. Es gibt ja da auch Supercomputer, es gibt Roboter und es gibt, ja, alles Mögliche. Es gibt Powerrüstungen und so, die sind dann aber auch irgendwie schon witzig, irgendwie, wo du denkst, okay, so metallig und also so.
Also sehr klobig.
Klobig, genau, ja, das ist ein gutes Wort. Und genau, also es
halt auch dieser Arm-Computer, diesen
ja, der Pip-Boy.
Der Pip-Boy, ja, das ist
ja
auch.
Ja, genau, also es gibt Computer, es gibt auch Supercomputer und alles so, aber es gibt halt keine Digitalisierung irgendwie so. Du hast halt ja diese Röhrendinge und so Windows 95 Oberfläche in Anführungsstrichen, so dieses grüne Monitor, ja, und auch so es gibt keine Flachbildschirme oder so. Es gibt halt, ja, alles. Oder wenn es dann eine große Entwicklung gibt, bei Autos zum Beispiel, Autos fahren halt auch mit einer Kernfusionszelle natürlich. Atomkraft ist natürlich, und das passt ja super in die Welt, ist sozusagen die Energie der Wahl. Also das es gibt, A und O. Ja, da gibt es keine erneuerbaren Energien oder so. Es gibt nur Atomkraft. Und, ja gut, das lernen wir in der Serie jetzt auch noch. Wobei, das stimmt gar nicht. In New Vegas zum Beispiel wird Strom erzeugt durch den Hoover-Damm. Und so, und das gibt es dann natürlich auch, ist natürlich auch saubere Energie. Und da gibt es ehrlich gesagt auch Solarpanels und so. Und also, okay, es gibt sehr, sehr wenig. Ist so wie in Deutschland. Es gibt sehr, sehr wenig erneuerbare Energien. Also, es ist quasi wie Bayern. So wie Bayern, sagen wir es so.
Okay, Bayern, also.
Es gibt sehr, eine Welt, in der eher auf konservative Energie gesetzt wird. Und in diesem Fall die Atomkraft. Und ab dem Zweiten Weltkrieg, 50er, 60er Jahre, danach geht's so stilistisch nicht weiter. Deswegen diese Musik, diese Technologie, zumindest diese Oberflächentechnologie, es gibt ja auch, ja, wie gesagt, es gibt da Roboter, fliegende Roboter so ein bisschen und dann gibt's ganz zum Schluss ja noch die kalte Fusion und so. Das ist ja dann auch was, wo sich die Serie doch krass von den Spielen unterscheidet, weil das, sie ist mutig, sie ist tatsächlich Kanon, also alles, was in dieser Serie passiert, wird auch wahrscheinlich dann im nächsten Spiel aufgegriffen werden. Und das, was mich sehr freut, du spielst ja Fallout zu Ende und dann wird dir immer so ein bisschen der Spiegel vorgehalten, was hast du als Spielfigur gemacht, wem hast du geholfen, wem hast du nicht geholfen, wie geht es weiter, und dann weißt du ja halt, okay, ich habe zum Beispiel in Fallout New Vegas Robert House geholfen. Robert House entwickelt dann New Vegas nach seinem, ja, wie du ihm geholfen hast, weiter, quasi. Und jetzt in der Serie, in der zweiten Staffel, sehe ich dann vielleicht, hat das funktioniert, hat's nicht. Ich meine, das erste Bild sieht für mich so aus, hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Weil das sieht ein bisschen dystopischer aus als in dem Spiel. Aber schauen wir mal. Deswegen, ich finde es auch interessant, dass das Spiel so mutig ist und wirklich monumentale Fragen des Spiels aufgreift. So zum Beispiel.
Also da findest du, dass die Serie mutig ist,
was das Spiel gesagt hat. Achso, sorry.
Findest, nee, die Serie ist mutig. Und monumentale Fragen des Spiels auch
gerade. Ja, richtig, genau so meine ich das. Und man kann jetzt auch ein bisschen weiterspinnen, wie ist Fallout, oder wie ging es nach Fallout 3 weiter, wie ging es nach Fallout 4 weiter, wie es nach Fallout 2 weitergegangen ist, hat man so ein bisschen durch New Vegas gekriegt, aber auch, wie hat sich die Welt nach Fallout 2 so ein bisschen weiterentwickelt. Da hat die Serie Antworten drauf und manchmal sogar sehr radikale Antworten.
Ich finde ja
ganz interessant. Wir sollten aber vielleicht erstmal anfangen, wie die Serie
anfängt. Ja, ich wollte gerne eben noch einen Fakt dann reinwerfen, was ich dann halt so gelesen habe, ohne halt die Spiele zu kennen oder so. Denn in den Spielen ist ja wohl unbewusst, wie es denn eigentlich zu diesem Atomkrieg gekommen
genau,
ist, mehr oder weniger. Und das klärt
das ja meinte ich ja,
eiskalt genau. Die Serie auch auf.
Ja, und da hatte ich auch mindblown, weil es gibt in den Spielen immer Hinweise darauf, wer hat die erste Bombe oder wer hat das erste auf den Knopf gedrückt? Ne? Da gibt es unfassbar viele Theorien. Ganz hundertprozentig ist es ja durch die Serie jetzt vielleicht auch noch nicht geklärt. Also nur, dass man mit dem Gedanken gespielt hat und so. Also, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal ein bisschen an, also mit der Serie. Also es geht ja damit los. Die erste Figur, die wir kennenlernen, ist Howard Cooper.
Ja, und gespielt von Walton Goggins, durchaus bekannter Schauspieler.
Ja, absolut.
Gerade für Tarantino einer gewesen,
den
er genommen hat. Django Unchained oder Hateful Eight ist er dabei gewesen.
Und Big Bang Theory war dabei, eine Folge.
Ich erinnere mich gar nicht, aber ja, kann wohl sein. Und halt auch in diesen westernlastigen Film von Tarantino immer sehr bekannt für seine schnurfige Gangart, sage ich jetzt mal. Also da erkennst du ihn dann halt auch komplett, dieser Howard Cooper. Cooper Howard, verdammt, Cooper Howard.
stimmt, ja, ich hab's auch falsch
gesagt. Zum Ghoul. Und als Ghoul läuft er ja auch mehr oder weniger als Western-Figur rum. Und auch da ist dieser schnurfige Gang halt zu erkennen. So. Das ist sein Markenzeichen und ich gucke ihm gerne dabei zu. Mhm. Du siehst ihn an, denkst, er ist ein Freak und er passt halt dann auch perfekt in die Rolle.
Ja, ich fand's aber, der Anfang, ich fand ihn so stark und der hat mich sofort abgeholt und ich fand's richtig, richtig cool. Also erstmal, der erste Song war auch einer aus den Spielen. Ich hab tatsächlich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Vielleicht ist auch ein bisschen frisch hier drin. Aber es war schon sehr cool. Also es war alles ein bisschen Zeitlupe. Es war so ein Kindergeburtstag und das Geile war, die Welt. Man merkt schon, okay, jetzt wird es gleich passieren. Logisch, wenn du die Serie guckst, ist doch klar, dass dann jetzt gleich man auch sieht, wie die Bomben fallen, wenn du halt jetzt quasi, na gut, man wusste nicht, dass es 2077 ist, aber durch die ganzen Fernsehberichte und Radioberichte da, die da gespielt wurden und die dann auch sofort immer ausgemacht wurden von der Hausbesitzerin, hat dann immer gesagt, wir feiern eine Party, das wollen wir jetzt hier alles nicht. Also wir machen Augen und Ohren zu, wir wollen Spaß haben und wir wollen nicht wissen, was draußen passiert. Und da wurde schon gesagt, okay, der Präsident, man weiß nicht, wo sich der Präsident aufhält. Und da war schon klar, okay, jo, jetzt werden gleich die Bomben fallen und so, weil der hat sich wahrscheinlich schon in Sicherheit gebracht. Und dann auch.
Es ist auch so ein bisschen creepy gewesen, wie er gerade noch quasi vorher irgendwie seiner Tochter erklärt hat.
Ja, mit dem Daumen.
Mit dem Daumen vor dem Atompilz. Ja. Wenn du ihn da rumsehen kannst, dann kannst du sitzen bleiben, so ungefähr. Wenn du ihn nicht mehr sehen kannst, dann rennen.
Dann rennen in die andere Richtung, ja.
Und dann geht da die Bombe hoch und die Tochter hält den Daumen noch vor.
Größer als dein Daumen oder meint? Das fand ich so süß eigentlich. Ja. Ich hab mich schon genervt.
Die Szene hat mich schon fertig gemacht.
Ja, ne? Mich hat sie erst ein bisschen genervt, so, wo ich gedacht habe, alles klar, wenn ich da ein Atompilz sehe, dann ist das doch nicht das Erste, dass ich meinen Daumen hochnehme, auch wenn es mir gerade so gesagt wurde. Aber ja, auch so ein Wetter.
Kindlich.
Ja, dann habe ich dann auch gedacht. Insgesamt war das schön und so und auch so, wie er dann geguckt hat und wie die ganze Szenerie aufgebaut wurde, es war schon gut. Auch der Wetterberichtsmann, wollte ich noch eben erwähnen, der dann gesagt hat, der dann sagt, ja, Wetter so und so und dann, nee, ich kann das nicht. Ja, jetzt kann ich doch jetzt nicht sagen, das Wetter und dann macht sie das aus. War schön aufgebaut und alles und er hat dann ja auch Fotos gemacht mit ihr und dann seine beiden Kollegen da, die dann gesagt haben, ja, bist du Kommunist und so, da merkt man auch schon, man wird schon gut reingestupst in diese Welt, wie sie früher war, also Angst vorm Kommunismus und Angst vor den Roten, wer die Roten sind, heutzutage würde man ja sagen, es geht um Russland, aber es geht um China, das wird in der Serie auch gar nicht gesagt, oder?
Nee.
Dass der große Feind sozusagen China ist.
Das war mir auch wirklich nicht bewusst. Also ich wäre jetzt auch tatsächlich von der damaligen
Sowjetunion ausgegangen. Ja, kalter Krieg und so, genau, das denkt man auch, aber eigentlich, man kämpft, stimmt, es gibt auch einen Zeitungsbericht, da steht einfach nur so Reds drin. Aber in der Fallout-Welt ist der kommunistische Block sozusagen China. Und nicht mehr, es gibt auch die EU oder Europa. Allerdings zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Also die sind auch irgendwann, also da wurden Kriege geführt gegen, ich glaube, gegen Saudi-Arabien, auf jeden Fall gegen den Nahen Osten, um halt Ölreserven, die letzten Ölreserven. Und dadurch haben sich beide Seiten sozusagen komplett zerschlagen.
Verrückt.
Gesellschaftlich und alles. Also das gibt es. Es gibt eigentlich nur noch die USA, auch nicht die USA in unserer Form. Also da gibt es Commonwealths quasi, 13 Stück, glaube ich. Und deswegen ist auch die USA-Flagge, sieht man auch in einem so einem in einem Blick da, wo die in Vault 4 sind, mit einem großen Stern in der Mitte und 13 Sternen drumherum. Also der Stern in der Mitte ist sozusagen, ich glaube, einfach die Regierung oder so. Und die 13 Commonwealths sind dann einfach so aufgeteilt worden. Ich glaube, in den 1969 stand da, glaube ich, auch. Und so ist die USA jetzt verteilt. Die USA hat sich auch Kanada einverleibt. Und auch ein Krieg oder ein wichtiger Konflikt, der genannt wurde, war der Kampf in Alaska. Das ist auch ein Spiel, ein Ereignis, was man nachspielen kann, in so einer Simulation quasi. Und das ist auch ein sehr cooler Akt, wo man da gegen die Chinesen kämpft. Aber ja, das sind die großen Bösen in der Fallout-Welt, zumindest aus Sicht der USA. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Aber ehrlich gesagt, ja, genau, die Angst vor dem Kommunismus, da war ich. Ja, die beiden haben das dann so gesagt. Und dann fand ich aber auch schön, als dann die Bomben gefallen sind, dann sind es natürlich noch Freunde, aber als der Typ seine Familie in Sicherheit bringt, in so einem Kellergewölbe oder so, oder vielleicht hat er auch einen eigenen Bunker, dann haut er ihm in die Fresse, so von wegen, ja, da hört dann Freundschaft auf. Ist dann, zeigt sich dann auch das wahre Gesicht so. War aber insgesamt eine sehr coole Szene, wo dann auch Cooper dann seine Tochter genommen hat und ja, die Straße runtergeritten ist. Ja, was mit der Tochter passiert, da, also eigentlich weiß man, die Bombe ist so neben ihn explodiert, dass er noch zum Ghoul wird, ist auch ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Also durch Überlebende oder sehr, sehr viele Überlebende, die an der Oberfläche waren, sind dann auch zu Ghoulen geworden. Und na gut, viele, die meisten sind natürlich gestorben. Und aber die, die überlebt haben, sind dann zu Ghoulen geworden in der Regel. Und,
also Ghule, Untote, Zombie-ähnliche ja, Wesen.
Zombie-ähnliche Wesen, genau. Und da wahrscheinlich, also eigentlich kann die Tochter ja auch nur zu einem Ghoul geworden sein. Aber ich vielleicht versucht die Serie ja auch noch so ein bisschen da was Neues reinzubringen.
Letztendlich aufgeklärt ist es halt nicht worden. Ich meine, es gibt ja noch den Fakt, dass er am Ende der Serie auch diesen Aufseher Hank trifft.
Ja.
Und ihm dann sagt, ich kann jetzt endlich die Frage stellen, die ich seit 200 Jahren stellen ja. will, wo ist meine Familie?
Ja, und, ja gut, dass seine Frau noch lebt, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja gut, aber dann...
Tochter finde ich schon schwierig.
Ja, ist schwierig, aber weiß ich nicht.
Aber na gut, ja.
Familie ist Familie.
Ja.
Vielleicht ist es ja aber auch so, dass sie quasi die Tochter als Ghoul bei seiner Frau weiterlebt oder so.
Man weiß. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, so würde ich... Ja, weiß ich nicht. Über die Familienverhältnisse müssen wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber wir können ja erstmal zu Lucy kommen. Die zweite Hauptdarstellerin. Lucy McClane. Fand ich dann schon interessant. Ich dachte, Lucy McClane, einfach so die Tochter von John McClane aus Stirb langsam. Aber sie wird anders geschrieben. Aber ich habe gedacht, wie kommt man denn einfach so, wieso nimmt man den Namen einfach so? Einfach so einen Namen von einer anderen bekannten Hollywood-Figur. Aber naja, man hat ihn etwas anders geschrieben. Von daher war alles wieder gut. Und ja, dann.
Geschrieben wurde sie ja McLean.
Also. McLean, ja, genau. Und aber ausgesprochen, zumindest im Deutschen, wurde es McClane. Ja. Aber ja. Die lernen wir dann kennen als Vault-Dwellerin, Bunkerbewohnerin, so wie auch in den Spielen die Bunkerbewohner genannt werden. Und das passt dann ganz gut. Auch, dass sie dann sozusagen in so einem Vorstellungsgespräch mit drei anderen, zu dem Zeitpunkt, ja, wissen wir, Aufseher eigentlich. Wo, na, passt eigentlich nicht, Aufseher, weil, aber... Ja, jedenfalls gibt es da so ein Austauschprogramm und das ist auch etwas, was ich auch am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, dass da drei Vaults, oder zu dem Zeitpunkt wusste man jetzt dann nicht, dass es drei sind, aber dass dann zumindest zwei Vaults so nah ineinander sind. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass die Tür zu Vault 32 aufmachen. Also sie ist Vault 33 Bewohnerin und bewirbt sich quasi darauf, Mutter zu werden.
Einen anderen Vault zu heiraten,
ja. Genau, und Mutter zu werden, um den Gelpool zu erweitern. Ja, und da hat man dann auch gesehen, dass sie auch so ein bisschen mit diesen, es gibt dieses Special-System in Fallout, also Stärke, Strength und Perception, Charisma, Endurance und so weiter. Und das ist halt Special, die einzelnen Buchstaben stehen dann halt für diese Werte, dass sie die so ein bisschen aufzählt, das war auch schon ganz witzig dann so, weil das skillst du natürlich am Anfang, wenn du deinen Charakter machst, wenn du halt jemanden auf Intelligenz skillst und Charisma, dann kannst du halt gut reden, stärken, kannst gut draufhauen und viel tragen und sowas. Und das ist schon ganz, ganz witzig. Und ja, da stellt sie das so ein bisschen vor. Und da wird schon als erstes so ein bisschen klar, auch wieder was anderes. Also wirklich drei Vaults so verbunden oder mehrere Vaults verbunden, das gibt es in den Spielen nicht. Und deswegen, also die Vaults, die da gezeigt wurden im Spiel, die gibt es in den Spielen auch alle nicht. Also Vault 4, habe ich schon gedacht, Vault 4 kommt dir irgendwie bekannt vor, aber gibt es auch nicht. Und da hat man dann so ein bisschen, was gemacht und was Neues gemacht. Und Vaults, das sind halt so, die wurden vor dem Krieg oder ja, lange vor dem Krieg gebaut. Und da wurden dann immer Tests gemacht, so mit den Bewohnern, aber ohne deren Wissen natürlich. Wir wissen auch schon, Voltec hat die Dinger gebaut. Über Voltec haben wir noch nicht so viel gesprochen. Aber die haben die gebaut und nicht aus Menschenliebe, sondern halt eher aus Testzwecken und Profitgier.
Ja, also grundsätzlich haben die, glaube ich, das aus Profitgier, so habe ich es zumindest am Ende der Serie verstanden, aus Profitgier gebaut. Und dann haben sie halt jedem Forschungsgebiet ihre Meinung gelassen, ihr könnt mit dem Vault machen, was ihr wollt. Ja. Testet doch, wie ihr Bock drauf habt oder sowas. Alles, ne? Und dann, wo es dann hieß, da lasst doch zwei Gruppen gegeneinander antreten oder was weiß ich nicht. War schon ganz interessant, weil das habe ich mich am Anfang halt auch gefragt. Wir sehen ja im Laufe der Serie halt auch den einen oder anderen Vault. Oder anderen schon fast, wie gesagt, ein oder zwei sind es, weiß ich gerade
nicht. Ja, es sind, glaube ich, zwei Vaults, die
du siehst. Und der eine strotzt ja so vor Mutationen auch und so. Und dann denkst du auch, hey, was ist denn hier los? Warum ist das so merkwürdig?
Ja. Nee, also ich glaube, ihr könnt testen, wie ihr wollt. Das ist nicht so. Ich glaube, Vault-Tec hat bei jeder Vault immer schon so die Oberaufsicht. Und jede Vault wurde zu einem gewissen Zweck entwickelt. Es gibt auch gute Vaults, in Anführungsstrichen, wie wir nachher wissen, also Kontroll-Vaults, wo dann halt wirklich, ja, nichts passiert, wo du dann vielleicht einfach nur guckst, okay, was passiert, wenn da halt 100 oder 200 Jahre Leute drin sind? Was passiert mit den Leuten? Aber da werden dann keine speziellen Tests gemacht. Und es gibt mit Sicherheit auch Vaults für, ja, Vault-Tec dann, wo dann halt, ja, nichts oder wo dann wirklich alles gut für die ist. Aber es gibt halt viele Vaults, wo dann wirklich solche Tests gemacht wurden. Und wahrscheinlich sind das auch diese drei Vaults da, die Tests. Ein Vault ist, glaube ich, dann, ist ja auch schon kaputt gegangen, die 32er Vault. Und da waren dann Raider drin in dem Fall, deswegen, dass die da auch überhaupt nicht skeptisch geworden sind. Ich habe auch schon so gedacht, okay, ausgefallene Haare und Tattoos im Gesicht und fand ich schon ein bisschen komisch, dass man da nicht hinterfragt und so. Aber nee, die waren halt, sind halt alle gutmütig und haben das Beste angenommen. Und ja, dann ging halt die Hölle schon los. Dann wurden viele Leute abgeschlachtet in Vault 33 und Lucy muss dann halt raus, weil das fand ich aber auch interessant. Das war ja in dem Sinne jetzt keine Raider-Bande. Ja, gut, na doch,
das war ein gezielter Angriff,
gezielter,
weil die wollten ja den Hank. Oberaufseher Hank.
Ja, ja, doch, stimmt.
Moldova, die quasi unsere Antagonistin, wenn du so willst, ja. Wollte unbedingt den Aufseher da rausziehen. Hank, gespielt von Kyle MacLachlan, bekannteste Rolle. Paul Atreides im 1984er Dune-Film.
Ach, witzig, ja.
Und später dann noch bekannt als Trey aus Sex and the City. Da kenne ich ihn halt auch.
Ja, natürlich.
Und habe ich mich auch sehr gefreut.
Ich hab mir aber auch gedacht, den kennst du irgendwo her, aber ich konnte es nicht zuordnen. Aber beides nicht.
Off-topic, ich hätte mich sehr gefreut, wenn er jetzt im zweiten Dune-Teil halt den Imperator gespielt hätte.
Oh, das wäre cool.
Weißt du, das wäre halt so eine Konklusion gewesen. So gerne ich auch Christopher Walken sehe, aber ich glaube, das hätte ihm gut zu Gesicht gestanden.
Ja, ich sehe ihn auch gerne laufen, das ist kein Problem.
Ja, naja, auf jeden Fall entführen sie ihn dann und Lucy verlässt dann das Vault, weil sie auf der Suche nach ihrem Vater ist.
Ja, genau. Vault 33 gibt es auch noch. Also die Raider wurden ja dann zum Teil zurückgeschlagen, zum Teil sind die halt abgezogen mit ihm. Aber Vault 33, ja, wird jetzt in diesem Zustand zurückgelassen. Sie sagt, wer mitkommen will, darf mitkommen. Es hat sich nur keiner gemeldet. Und ja, sie geht raus. Und das ist auch witzig, als die beiden geheiratet haben, da hat ja Hank gesagt, wir warten die zweite Generation, dann ist die Strahlung so weit abgekühlt oder abgeflaut, dass man dann wieder rausgehen kann. So, und dann den Wiedereroberungstag feiern kann und so weiter. Und ja, sie geht dann eigentlich mit dem Wissen raus, dass das auch ihr Tod sein könnte. Aber ja, Radioaktivität ist auch jetzt schon relativ gut. Ich meine, die Serie spielt 2291, glaube ich.
Ja, also
2096, ja.
Ja, über 200 Jahre dahinter.
Ja.
Das ist nämlich auch was, warum ich halt immer wieder das nicht so ganz verstanden habe. Weil dann hast du gedacht, 200 Jahre dazwischen? Und er sagt, da müssen jetzt zwei Generationen kommen, damit das und so. Das passt doch vorne und hinten. Also das ist halt schon so ein bisschen.
Ja, es war ein bisschen schwierig. Aber da merkt man auch, dass da vielleicht gezielt Fehlinformationen gestreut wurden, um halt die Leute erstmal in den Vault zu halten.
Ja.
Aber ja, ist auch, die Serie spielt nach allen Spielen, hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Und 2296, ich glaube, der letzte Teil war Fallout 4, der spielt dann New Vegas. New Vegas spielt, glaube ich, als letztes. Ich glaube, 2281 und Fallout 4 spielt 2277. Und ja, also es ist schon eine Zeit, quasi schon eine gute Zeit vergangen nach dem letzten Teil. Und deswegen freue ich mich halt auch umso mehr auf Staffel 2, um zu wissen, was in New Vegas jetzt endlich passiert ist.
Ja, ich möchte eins noch eben erwähnen, bevor wir nämlich vermutlich, weil es halt einfach nur so eine Side-Story ist, die uns auch nicht so richtig weiterbringt, gar nicht darauf zurückkommen, was halt in dem Vault weiterhin passiert.
Ja.
Da übernimmt dann eine Aufseherin Betty die Führung. Und die möchte ich hier halt nur erwähnen, weil die Schauspielerin Blind Al aus Deadpool ist.
Ach, stimmt.
Das möchte ich auch mal eben erwähnt haben.
Witzig.
Stimmt. Für die es vielleicht gedacht haben, woher kenne ich die?
Irgendwie habe ich gar nicht gedacht. Aber das
ist Blind Al aus
Witzig. Ja, sehr cool.
Das wollte ich noch eben eingeschoben haben, bevor wir jetzt weitergehen.
Ja, genau, weiter geht's. Wir lernen dann, glaube ich, auch, das ist ja alles noch erste Folge, wir lernen dann auch noch den dritten Hauptcharakter kennen, und zwar Maximus.
Maximus, ja.
Also die haben, und das ist ein Kadett der Sterlernen Bruderschaft, auch eine sehr, sehr wichtige Fraktion in der Fallout-Welt. Und das finde ich auch so geil, das ist die Sterlerne Bruderschaft unterscheidet sich je nach Region auf jeden Fall auch. Die Sterlerne Bruderschaft aus Fallout 1 und 2, ich nehme jetzt mal nur die beiden, in New Vegas gibt es die auch, aber da halt eher so als Randgruppe, da sind es halt schon. Also um das zu erklären, also die Sterlerne Bruderschaft ist quasi so ein bisschen so Überbleibsel der Armee von Amerika. Und die Überlebenden, die haben sich dann so zusammengeschlossen und haben dann die Stille Bruderschaft gegründet, deren Ziel es ist, Wissen zu finden und zu erhalten oder technologisches Wissen. Und das ist die Bruderschaft definitiv aus der Ostküste, also aus Fallout 4. Fallout 4 spielt in Boston, im Commonwealth von Boston. Und das wird auch in einer Szene gesagt, dass die Gelehrten aus dem Commonwealth uns hingeschickt haben. So. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon eine sehr fanatische Fraktion der Bruderschaft. Die Westküstenbruderschaft ist noch so ein bisschen, sehen sich zwar auch erhalten des Wissens und so und darf nicht mit jedem geteilt werden und so weiter, aber die sind nicht ganz so fanatisch wie die Ostküstenbruderschaft, weil die sind ja schon fast, die haben ja schon fast Züge von Nazis so ein bisschen, also dass die halt auch gegen Mutation, gegen Mutanten sind und so und auch so, dass nur die reinen Menschen sind und bla und blub. Ich glaube, so klar wird es in Fallout 4 nicht gesagt. Ich hatte immer so das Gefühl, dass die so krass drauf sind. Und das ist die Westküstenbruderschaft eigentlich nicht. Deswegen, dass man sich für diese Fraktion entschieden hat, finde ich interessant, weil auch in Fallout 3 zum Beispiel, was in Washington DC spielt, da kann man sich auch der Bruderschaft anschließen und die sind halt so, wir kämpfen gegen das Böse, wir müssen Menschen retten und bla und blub. Und auch, also da geht man auch nicht gezielt gegen Mutanten und sowas vor oder gegen Ghule oder gegen, nur wirklich gegen Böse, die einen angreifen. Dann sind die natürlich auch dabei und töten, um sich selbst dann zu schützen. Aber da hatte ich eher das Gefühl, dass das gute Leute sind. Die Ostküstenbruderschaft, die sind schon sehr fanatisch und sehr krass in ihrer Denkweise. Und das kriegt man eigentlich relativ früh auch schon mit, dass das halt keine nette Truppe ist und dass du da auch interne Machtkämpfe hast und so. Generell fand ich diese Bruderschaft insgesamt ganz cool, aber ich mochte den Storystrang, glaube ich, insgesamt eher am wenigsten.
Ja, das wirkte auch so ein bisschen noch zwanghaft reingesetzt.
Ja.
Du brauchtest es halt, ich meine, dieser Ritter, diese Rüstung.
Ja, die ist halt auch cool.
Die ist ja für mich zumindest prägend für die Spiele. Also wenn ich an Fallout denke, dann habe ich halt diese...
Ist auf dem Cover häufig auch drauf.
Diesen Helm halt auch vor Augen von dieser Bruderschaft. Deswegen war das, glaube ich, schon relativ wichtig, das irgendwie einzustreuen. Naja, wie auch immer, ergibt es sich ja halt dann, dass wir halt Cooper Howard haben, der zum Ghoul geworden ist. Dann haben wir Lucy und wir haben diesen Ritter Maximus, der also eigentlich das Knappe ist und dann später zum Ritter wird. Das können wir ein bisschen auslassen.
Ja,
ich gehe mal davon aus, dass die Leute die Serie gesehen haben, die uns zuhören.
Ja, ja.
Und alle drei sind am Ende des Tages auf der Suche nach einem Kopf.
Eigentlich haben Typen, aber ja.
Ja, eigentlich haben Typen. Das erledigt sich aber auch relativ zeitig. Es geht um irgendwie, es ist ein Wissenschaftler, Professor, keine Ahnung.
Ein Enklave-Wissenschaftler, auch eine sehr wichtige Fraktion. Enklave, so heißt die Fraktion. Das ist so ein bisschen so eine Schattenregierung gewesen. Die gab es auch schon vor dem Fall der Bomben. Ist auch so ein bisschen, so ein bisschen auch wie Voltec wahrscheinlich. Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die beiden auch wohl zusammen irgendwelche Machenschaften hatten. In Fallout 3 ist es zum Beispiel so, da ist die Enklave der große Widersacher, wie in Fallout 2 auch. Da tun die halt immer auch so von wegen, wir sind die Regierung, wir wollen Amerika wieder aufbauen und so. Allerdings wollen die halt, die sind noch klarer in die Nazi-Richtung als die Ostküstenbruderschaft, weil die sagen sich, es gibt Menschen, reine Menschen und es gibt alles andere und das muss alles umgebracht werden. Und da gibt es gar keine Kompromisse. Selbst wenn du ein Mensch bist, der im Ödland geboren wurde, scheißegal, wenn du kein reiner Mensch bist, töten wir dich.
Und, das siehst du ja auch relativ am Anfang, welche strikte Linie vollziehen. Denn da geht's, also als wir diesen Professor oder was auch immer da kennenlernen, um die Erziehung von Hunden und jeder Hund, der nicht zu 100% so läuft in der Spur,
wie sie wollen, der hat den ja gewogen und wenn der halt irgendwie unter 300 Gramm wiegt oder was weiß ich, dann wird er einfach ins Feuer geworfen.
Genau. Und er hat dann diesen Hund gerettet, was ihn nachher dazu auch zwingt, dass er seine Wirkungsstätte verlassen muss.
Ja.
Denn der Hund greift einen anderen Professor an, der festgestellt hat, dass dieser Hund da versteckt wird halt.
Ja, genau, weil
tötet du darfst natürlich
keine Hunde
der halten. Der Hund tötet den Professor und daraufhin sagt er, okay, jetzt müssen wir hier zusehen, dass wir wegkommen. Aber nicht ohne seine größte Errungenschaft, die er halt 3 Minuten vorher, so wie es halt sein muss, herausgefunden hat, noch eben einzupacken. Und zwar ist es halt dieser kalte Fusionskern, um den es ja dann Richtung Ende der Serie dann noch geht.
Ja, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er spritzt sich das ja so in den Nacken rein, deswegen
das auch macht der er Kopf. Später.
Ja, Achso, ja, stimmt. Ich glaube, an dem Lagerfeuer auch
erst. Genau, das macht er erst kurz, bevor ihm klar ist, ich muss hier sterben. Dann schießt er sich das in den Kopf und dann sagt er ja auch, hier trenn den Körper vom Kopf ab, weil das ist leichter.
Aber nee, das muss vorher, nee, das muss schon, also als er geflohen ist, sonst hätte er ihr das ja auch einfach geben können und sagen, hier, nimm das Ding und du brauchst mich
ja nicht. Wahrscheinlich musste er das auch spritzen, damit er halt, wenn er
rauskommt,
wird oder
so. Ja, nicht, ja, ja, genau, ich glaube, so war es auch, ja. Und ja, wäre auch ein bisschen komisch gewesen, sonst, ich habe hier diesen Kern, ich spritze mir den eben, damit du mir den Kopf abschlagen kannst. Das wäre ein bisschen blöd. Nee, das muss vorher gewesen, aber ja. Die Enklave, großer Widersacher halt in Fallout 2 und 3. Deswegen ist interessant, dass es da zumindest eine kleine Abteilung wohl noch gibt, weil sowohl auf der Westküste als auch auf der, ja gut, ist halt immer die Frage, welches Ende spielt man? Du kannst dich natürlich auch der Enklave anschließen, wie es halt immer so ist bei Fallout und dann halt mit denen zusammen halt dann auch Böses machen kannst. Kann natürlich sein, dass man sich für dieses Ende entschieden hat, das weiß man jetzt nicht hundertprozentig, aber eigentlich würde ich mal davon ausgehen, dass man immer das gute Ende nimmt und dann die bekämpft. Und dann müssten die eigentlich schon wirklich nur noch so eine kleine Untergrundgruppe sein. Dafür sah das Lager oder diese Forschungsstation schon groß aus, auch mit Selbstschussanlagen gesichert und alles. Die haben natürlich eine super hochentwickelte Technologie in der Fallout-Welt. Das ist klar. Also kann natürlich sein, dass die sich da vielleicht so der letzte Rest sich so ein bisschen eingenistet hat und da vor sich hingeforscht hat. Ich habe das immer mit Walking Dead so ein bisschen verglichen. Dass da halt ja auch dieser eine Typ in diesem riesen Forschungsstation, also Walking Dead Staffel 1.
Staffel 1, letzte Folge.
Ja, genau.
Folge 6 quasi.
Ja, dass der sich da auch eingenistet hat und da richtig viel Technologie hat und dann forscht. So können wir das bei denen auch vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwie 100 Leute sind oder so. Mag vielleicht sein oder 50, was weiß ich, egal. Und dass die da halt ja einfach vor sich hin forschen dann, die letzten Sachen versuchen dann noch, vielleicht ja auch nicht mehr mit der Ideologie der Enklave, sondern halt nur noch mit der Technologie der Enklave. Aber weiß man nicht, man weiß nur sehr wenig über die Enklave in der Serie, vielleicht greift Staffel 2 das auch so ein bisschen
noch. Ich würde sagen, die spielt sonst weiter gar keine Rolle.
Nee, überhaupt nicht, genau. Er flieht da auf jeden Fall und trifft dann halt, ja, ich zufällig glaube, als Lucy. Erstes Lucy, ne?
Genau, zufällig laufen die sich über den Weg und er hilft ihr, glaube ich, noch gegen so ein Zombie-Grizzly, gibt ihr irgendwie noch einen Tipp, was sie machen muss, keine Ahnung. Was.
Die Zombie-Grizzly, das war ja Maximus.
Ja, mit die sind da später auch noch drauf getroffen, aber er hat ihr doch auch noch gesagt, dass sie sich verstecken muss oder so. Ich meine, dass das auch irgendwie. Die sind da an der gleichen Kreuzung quasi abgegangen, wo gesagt, oh, die treffen jetzt nur nicht aufeinander, weil halt ein halber Tag dazwischen
liegt. Ach so, ja, kann tatsächlich sogar sein, ja. Das könnte passen, ja. Der Yao Guai heißt der übrigens, das ist auch so ein Zombie-Grizzly, genau, so ein mutierter Typ, also wahrscheinlich so ein vergulisierter.
So, wie heißt der Riesen-Axolotl? Dann können wir das auch schon gleich klären.
Schlinger oder wen meinst du?
Das große Viech, was aus dem See kam.
Ja, Schlinger heißt es einfach nur. Das hatte ich gedacht, gibt es gar nicht in den Spielen, dass es eine eigene Erfindung war, aber irgendwie in Fallout 76 gibt es da scheinbar auch so ein ähnliches Viech. Und da habe ich dann gedacht, okay, gibt es nicht in den Spielen. Nee, aber hat er eher eine untergeordnete Rolle. Finde ich aber interessant, dass man sich dann für solche Monster entschieden hat, wo es doch eigentlich so die Todeskralle auch, das ist sozusagen auch so, dass das coole Monster und mega gefährliche Monster in der Fallout-Welt, das ist nämlich, wie gesagt, Skelettschädel aus der letzten Szene.
Ist eine Todeskralle. Der Ballrock-Schädel.
Ganz genau. Ja, das ist eine Todeskralle. Also ich habe aber auch schon gedacht, wenn wir eine Todeskralle sehen, dann wirklich nur sehr kurz, weil CGI sehr teuer, würde ich mal vermuten. Das habe ich mir bei den Supermutanten auch gedacht. Supermutanten gab es auch in dieser Enklave-Szene einmal ganz kurz. Zumindest ist da so einer auf so einem Wagen lang gefahren, da hat man so einen Arm raushängen sehen. Da hat man gesagt, es könnte tatsächlich ein Supermutant gewesen sein. Auch eine sehr prominente Rolle in den ganzen Spielen. Mal mehr, mal weniger gefährlich und mal mehr, mal weniger intelligent. Und da, auch so Riesenmutanten, optisch eher Männern, glaube ich, nachgeempfunden, aber haben kein Geschlecht und so. Aber ja, mal mehr, mal weniger, manchmal nur dumme Haut raus. Es gibt aber auch Schlaue, genau wie es bei Todeskrallen auch Schlaue gibt, die auch reden können und alles. Also da in der Fallout-Welt ist nichts unmöglich. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was da in Staffel 2 geht. Aber ich glaube, du kannst solche teuren Sachen wahrscheinlich dann auch eher auf Staffel 2 auslagern, wenn du weißt, oder ob Staffel 1 erfolgreich war, dann
ist sie, glaube ich, gewesen.
War sie, ja.
Aber das ist genau, wir sind jetzt dann in dem beschriebenen Szenario, ich glaube, das ist dann nach Folge 2 mehr oder weniger, wo alle drei Fraktionen diesen Schädel halt suchen, auf der Jagd da sind und auch gefühlt jeder mal den Schädel kurz besitzt.
Ja.
Und dann kommt das, was ich vorhin gesagt habe, also wir schreiten weiter durch die Welt und wir sehen auch immer neue Facetten von der Welt, wir lernen dann halt auch noch so eine Hela-Stadt kennen.
Ja.
Auch ganz interessant, auch nur am Rand.
Das war doch Philly, oder nicht?
Ich glaube nicht, dass es Philly war, oder?
War das nicht Philly?
Das sah aus wie so ein Schwarzhändlermarkt oder so.
Ja, ich dachte, es wäre so der Vorort von Philly gewesen, so bis sie dann da reingegangen ist.
Ich glaube nicht, weil Philly, da ist doch am Ende, ist da Maximus doch hingeflogen worden.
Genau, ja. Ich glaube, das war halt sozusagen so der Weg dahin quasi. Also, dass das noch vor Philly war sozusagen. Also, ja, okay. So die Touristenstraße.
Auf jeden Fall kam dann halt noch so, sind dann so nebenbei auch immer so zwei Fakten eingestreut worden, die mir als Nicht-Spielekenner halt aber was gesagt haben. Zum einen das Prinzip, dass man mit Kronkorken bezahlt. Zum anderen halt die Nuka-Cola, die halt so jeweils nebenbei erwähnt wurde, wo ich gesagt habe, ah, hier selbst ich als Daily, die das Spiel nicht gespielt hat, aber halt interessierter Laie bin, kann damit was anfangen und finde das gerade ganz witzig. Aber sonst passiert halt ab dem Zeitpunkt bis zur letzten Folge relativ wenig, außer dass sich unsere Protagonisten mal verletzen und dann Hilfe bekommen und sowas. Also wir
Side-Quests machen.
Genau, es sind ja nicht mal Quests, sondern wir lernen einfach nur neue Orte in dieser Welt kennen.
Genau,
die Welt wird ein bisschen größer. Wir lernen einen neuen Vault kennen. Wie gesagt, das mit den Mutanten.
Sidequest.
Respektive dieser eine Wunderheiler, auf den der Ghoul dann trifft. Und wir sehen, dass er halt irgendwie so eine Chemie braucht, um sich die einzuverleiben.
Das gibt es in den Spielen nicht.
Um länger zu leben, ja. Genau, aber vielleicht du hast ja gerade selbst gesagt, die Serie ist ja nach dem Wobei. Das ist ja seit 200 Jahren genehm.
Ja, ich glaube wohl.
Das funktioniert ja auch nicht.
Genau, vielleicht. Man muss sich nicht, also es ist kein The Last of Us, diese Serie. Also The Last of Us 1:1 quasi das Spiel nachempfunden. Die Serie hat etwas mehr Freiheit, spielt nur in der Welt und finde ich auch voll in Ordnung. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Ich glaube, es ist mir eigentlich dann eher egal. Vielleicht auch einfach ein Storypunkt, kann ich dann auch mitleben. Und wenn du dieses Mittel nämlich nicht nimmst, er muss das, glaube ich, jeden Tag muss er sich das einmal schießen, glaube ich, weil dann, sonst wirst du halt zu einem wilden Ghoul. Dass du dann halt so ein willenloser Zombie bist, so eine Art World War Z-Zombie. Ja,
das ganz interessant fand ich dann halt auch, wir lernen auch noch einen anderen Knappen kennen, der halt seinen Fuß wie Hackfleisch bekommt.
Ach, ja.
Und der dann zum Wunderheiler geht und er sagt, ich kann dich heilen, ich habe dieses Mittel.
Ja.
Und hinterher halt rauskommt, ja, jetzt ist er halt tot, weil also im Prinzip ist er zum Ghoul gemacht worden, aber dafür ist halt sein Fuß wieder heile.
Ja.
Okay, krass, das wäre vielleicht ganz gut gewesen, das auf dem Beipackzettel zu schreiben, habe ich halt noch gedacht.
Ich glaube, der Typ wusste es ja, hat ja auch gesagt, irgendwie.
Der Arzt
hat es
gewusst, aber der Probant ja nicht.
Nee, Probant nicht, nee, aber er hat ja gesagt, ich heile dich und kannst du selber entscheiden, ob du das willst oder nicht, so nach dem Motto. Und dann hat er auch gesagt, ja, du brauchst dir um die Radioaktivität keine Sorgen mehr machen.
Genau, das war halt der Satz für mich, wo ich dachte, oh, Kacke, du bist kaputt.
Ja, richtig.
Ja, also ganz witzig und auch sehr interessant und hat mich halt auch in diese Welt weiter reingezogen. Aber nochmal gesagt, das ist der Punkt, wo ich sage, da hinkt es ein bisschen. Mhm. Zwischen Stunde 2 und Stunde 8, also 3, 4, 5, 6, passiert halt großstorymäßig relativ wenig. Wir werden halt immer wieder in den Ursprungsvault geholt, wo dann halt geforscht wird, wir dann nachher das mit den Kryozellen rausfinden, dass es Kryokammern da gibt. Und die Frage halt ist, waren die jetzt alle 200 Jahre eingeschlafen oder sind das halt tatsächlich Klone?
Ja.
Dieses merkwürdige rumfahrende Gehirn fand ich auch noch sehr witzig.
Gibt es in den Spielen auch? Robohirn?
Ja. Robohirn? Ich fand das übrigens oder sehr Robo merkwürdig. Brain. Der hat ja diese Spritze dann rausgeholt und gesagt, bleib stehen. Und irgendwann ist der Typ ja stehen geblieben und dann dämmert ihn die Spritze nicht rein. Das macht halt keinen Sinn. Das war ein ziemlicher Serienfehler, meiner Meinung
nach. Ja, das war ein bisschen dumm.
Die
Robo-Brains sind in der Regel eigentlich auch nicht so kleine Mini-Dinger, sondern schon große Erscheinungen und die haben auch Laserwaffen und so. Also in den Spielen sind die schon ziemlich anstrengend zu bekämpfen. Der war halt ganz lustig, es war einfach nur ein Comic Relief.
Ja, genau.
Und aber ja, der Bruder, der spielt ja auch noch eine etwas größere Rolle. Der ist so ein bisschen der Bruder von Lucy.
Der forscht, was da los ist.
Ja, genau. Der wird so ein bisschen so als Außenseiter eingeführt und dann im Hintergrund will er aber halt rausfinden, was da war. Was war da mit Volt 31? 32 und 33 und so, und dann findet er dieses große Geheimnis mit Voltec dann heraus, ja.
Ja, gut, er findet raus, dass es halt irgendwelche Kryokammern gab, aber diese Geschichte von wegen, dass diese drei Kammern aneinander hingen, die bekommen wir durch die Geschichte vom Ghoul, von Cooper Howard dann wieder präsentiert.
Ja.
Das ist ja während der Serie auch so ganz gerne genommen, diese Rückblenden auf die Zeit, wo noch alles gut war, vor dem Atomschlag mehr oder weniger.
Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, wo seine Frau ja dann schon für Voltec gearbeitet hat und er sie dann irgendwann mehr oder weniger ausspioniert hat, beziehungsweise wissen wollte, was ist der Fall, sondern einfach sie abgehört hat mit einem AirPod. Weil die haben sie ja.
Ja.
Und
wie gesagt, die Technologie entwickelt sich ja auch weiter und alles. Nur halt, manche entscheidenden Durchbrüche in der Entwicklung bei uns, die gibt es halt da nicht. Zum Beispiel auch halt vernünftige Klamotten und so.
Das ist dann halt sehr bitter gewesen. Und für, also ich glaube, für diejenigen tatsächlich, die das Videospiel gespielt haben, war das dann alles sehr cool und erhellend, ja. Weil der dann halt auf den Tisch kam, von wegen, ja, am besten zünden wir kontrolliert die Bombe selbst, weil dann haben wir die ganze Entwicklung in der eigenen Hand so ungefähr. Mhm. Und damit bleibt halt das größte Geheimnis der ganzen Fallout-Reihe. Plötzlich wird die auf dem Tisch dargelegt.
Ja.
Das war bestimmt ganz cool für mich als Zuschauer. Interessant, aber halt nicht so dieser krasse Mindblowing-Wow.
Ja, für mich auf jeden Fall, dass sie sich das getraut haben.
Ja, genau.
Die Spiele umschiffen das ja immer so, weil eigentlich ist es auch logisch, weil dass du das in den Spielen nicht rausfindest, wie denn? Wer soll es dir erklären? 200 Jahre später leben die Leute, die das entschieden haben, ja nicht mehr. Ja. Du kannst natürlich sagen, ja, es gibt ja viele Computer und da kannst du es finden. Da gibt es auch immer wieder Hinweise. Es gibt sogar einen Hinweis, dass es irgendeine KI gemacht hat, weil der KI langweilig geworden ist.
Ja,
genau, oder, das habe ich auch schon mal oder gehört, Aliens. Aliens gibt es. Es gibt Aliens auch in Fallout 3 in einem DLC, wo man sogar auf so einem Raumschiff ist und so. Also die sind auch Kanon. Dass die das gezündet haben und so, oder halt ja USA oder China, das ist natürlich auch am naheliegendsten. Derjenige, der verliert, drückt den Knopf wahrscheinlich gerade dann, weil letzter Ausweg und so, aber naja, gut.
Ja, aber alles nur irgendwelche Sidequests. Am Ende des Tages sind wir halt, wo sind wir denn da? Ist das Philly? Nee, das ist auf jeden Fall der Ort, wo sich Moldova versteckt. Da wird der Kopf halt hingebracht, die Kernfusions- oder die kalte Fusionszelle wird rausgenommen, ja. Sie setzt den Reaktor damit in Gang. Quasi um der Stadt, der Umgebung Strom wiederzugeben. Und da rundum zu löst sich das Mysterium halt um Lucys Eltern, also Aufseher Hank, der da im, im Gefängnis gerade noch sitzt, gefangen gehalten wird von Moldova, weil das ja ihr Druckmittel war, um zu sehen, vielleicht kriegen wir ja irgendwie die Infos, die wir brauchen.
Ja, sie ist eigentlich nicht die Böse. Das ist auch so ein interessanter Punkt eigentlich, dass du eigentlich davon ausgehst, ich glaube mit Vault 4, es gibt ja diese eine Szene, wo die da reinfallen und alles ist super und Lucy denkt sich, geil, ich bin in der Vault und hier funktioniert
ja
noch Maximus alles.
Fühlt sich ja gerade richtig wohl.
Ne? Genau, aber später erst. Aber Lucy sofort am Anfang denkt sich, geil, ich bin wieder in der Vault. Vaults sind ja super, kenne ich ja aus meiner Vault und das sind alles gute Leute. Und dann blendet das halt raus und du siehst halt, die essen oder befinden sich so in so einem Dings, wo ganz oben Testsubjekt steht oder Test-Subject. Und dann denkst du sofort, alles klar, das ist keine gute Vault. Und die ganze Zeit während dieser Folge wird das auch aufgebaut, dass du denkst, das ist keine gute Vault, um dann am Ende festzustellen, das sind gute Leute. Früher war das mal keine gute Vault, weil da halt böse Forschungsdinger gemacht wurden. Und jetzt ist alles gut. Das war auch so ein Problem an der Serie. Also ich vergleiche die Serie jetzt ehrlich gesagt auch ganz gerne mit The Mandalorian, weil das ist halt schon mit vielen echten Kulissen gearbeitet, wenig CGI und auch viele selbstgebaute Kostüme, diese Power-Rüstungen zum Großteil halt auch selbst gebaut. Aber es gibt ein paar CGI-Momente, wo du denkst, ja, das sieht dann halt nicht so gut aus. Und Vault 4 war so ein Punkt mit diesen ganzen Mutationen. Also
das Auge sah schon
richtig schlecht aus. Ja, es sah blöd aus, ja. Und auch so ein paar Power-Rüstungsdinger, die dann halt komplett CGI-animiert waren. Naja, aber insgesamt wirklich die meisten Sachen sind handwerklich super gemacht und das ist halt so dieses schmutzige, echte so, ne? Das kann sich gut, das lässt sich gut greifen. Und das ist auch ein guter Punkt bei Mandalorian gewesen, dass man da halt wirklich auch nicht sich vor einem Greenscreen hingestellt hat, sondern wirklich auch mal rausgefahren ist in die Wüste und da was zu drehen. Und das sind ja so Sachen, das wird ja immer weniger gemacht, weil ja, das zu teuer ist oder was weiß ich oder zu aufwendig, aber nee, dann das merkt man, das rechne ich in der Serie dann auch schon hoch an. Ja, deswegen, das war schon ziemlich, ziemlich gut. Aber bevor wir zu Moldova kommen oder zum Schlusspunkt kommen, finde ich eine Sache auch noch, die dich wahrscheinlich einfach auch kalt gelassen hat, weil du konntest es nicht wissen, sondern das war halt so auch was dann halt den Spieler an sich und den alten Spielern doch ein Stich ins Herz war. Es geht ja auch nochmal nach Shady Sands zurück. Und warum sage ich zurück? Weil das sozusagen der erste Ort ist, den du in Fallout 1 entdeckst. Und da legst du halt auch als Spieler oder Spielerin den Grundstein, die NCA zu gründen. Und auch die erste Bürgermeisterin und dann auch Präsidentin von der NCA, das weiß man dann in Fallout 2, weil das baut auf dem guten Ende auf, zeigt sich dann auch, dass die NCA gewachsen wurde und wirklich so eine gute Regierung geworden ist, quasi in dieser Welt. Und in New Vegas gibt es die, kann man sich auch der NCA anschließen und mit denen arbeiten, merkt dann auch, okay, hundertprozentig gut sind die dann auch nicht, weil die auch eigene Interessen haben. Und früher war es dann halt so ein bisschen so, dass dann halt, ich sag mal, dass also weil die so groß gewachsen sind, gibt es dann halt auch so große Händlerringe und so weiter. Und dann gibt es auch Armut in der NCR und so. Das war alles in Fallout 2 noch nicht so. Aber in New Vegas hat sich dann gezeigt, okay, Kapitalismus und so greift dann halt auch noch in dieser Welt. Das ist auch noch so ein Punkt, da fällt mir ein, mit diesen Kronkorken. Das ist ja das Zahlungsmittel in der Fallout-Welt. Allerdings müsste auch an der Westküste sich das eigentlich schon so entwickelt haben, dass es da zumindest im Regierungsgebiet der NCR, da gab es halt auch schon echtes Geld wieder. Also NCR-Geld, Dollar, sag ich jetzt einfach mal. Und Kronkorken waren da auch immer noch Zahlungsmittel, aber du konntest halt auch sozusagen schon mit echtem Geld, ja, bezahlen. Und das hat sich schon soweit ein bisschen wieder entwickelt, zurückentwickelt, wollte ich erst sagen, aber halt weiterentwickelt, aber so wie es halt vor dem Fall der Bomben war. Deswegen hatte ich gedacht, ja, hätte man vielleicht auch ein bisschen mit übernehmen können, dass das halt, ja, in der Ostküste, da gibt es nur Kronkorken, also bei den Bethesda-Spielen, das erkläre ich mir dann halt immer so, okay, da ist die Entwicklung halt einer Region noch nicht so weit, da ist halt immer noch Anarchie und alles. Und ja, an der Westküste ist das halt, hat sich das halt schon etwas wieder, ja, durch diese NCR-Geschichte etwas weiterentwickelt. Ja, und Shady Sands war halt so ein bisschen so die Hauptstadt der NCR, und dann kriegen wir halt mit, dass eine Atombombenexplosion Shady Sands komplett vernichtet hat. Und da denkst du dir das auch schon und denkst, eieiei. Ganz großer Questpunkt halt bei den alten Fallouts, und auch in New Vegas gab es immer wieder so Rückblicke auf also Erzählungen dann in dem Fall, auf Shady Sands und auf die, ja, ich weiß gerade den Namen leider nicht mehr, auf die Bürgermeisterin damals. Und das war schon cool, und dann kriegst du halt mit, dass das halt jetzt einfach, die stehen ja auch davor, vor so einem Riesenkrater, dass du da, ja, dass das halt in die Luft gesprengt wurde. Zu dem Zeitpunkt wissen wir nicht von wem und warum und alles. Die Erklärung finde ich ehrlich gesagt auch extrem schwach, da muss in Staffel 2 bitte auch noch was kommen. Also wir wissen ja jetzt am Ende, dass Hank das gesprengt hat, weil seine Frau da gelebt hat. Keine Ahnung, ja, deswegen wäre schon ein bisschen blöd, wenn das der einzige Grund wäre, und das als Erklärung dann halt reichen muss. Ich hoffe doch schon, dass da noch ein bisschen, ja, Hintergrundwissen noch in Staffel 2 gegeben wird, weil Hank wird ja mit Sicherheit auch noch eine größere Rolle spielen in Staffel 2.
Da gehe ich von aus, ich meine, nicht umsonst hat man ihn fliehen lassen, und ja. Es ist ja der bekannteste Schauspieler in dem ganzen Franchise. Na gut, Walton Goggins vielleicht. Aber die beiden werden auf jeden Fall Bestandteil der zweiten Staffel sein, und dann halt auch für den weiteren Verlauf wichtig sein. Ja, aber vorher gehen wir nochmal zurück auf die Szene mit Moldova dann.
Achso, ja, ich hab so einen langen Bogen gemacht, dass ich vergessen habe, das Ende noch zu sagen. Also die NCR, genau, in dieser
Szene. Bei Shady Sands dann jetzt.
Ja, ja, genau, bei Shady Sands. Also da in Vault 4 wird da auch noch so ein bisschen drauf eingegangen. Ist auch ein bisschen komisch, die Leute, die sich da mit der Blut und Asche da irgendwie noch einreiben und so. Und denkst, okay, ja, macht ihr, Mann. Alles ein bisschen strange, aber es wird, glaube ich, alles so aufgebaut, dass die halt alle verrückt sind, sollst du als Zuschauer dann wahrscheinlich denken. Aber Moldova hat ja dann auch diese NCR-Flagge, und ich glaube, das war auch dann in dem letzten Dings, wo auch so eine Fahne und so ist, und dann spielt dieses Theme von Fallout, und das ist einfach schön zu sehen. Ich fühle mich so in den Arm genommen von der Serie, als Fan der Serie, der Spiele, und das machen die schon echt gut. Die drücken einfach die richtigen Knöpfe. Und deswegen, NCR, sagt sie ja auch, ist auseinandergebrochen, hat alles nicht funktioniert und so. Auch ein heftiger Moment einfach, wenn 15 Jahre halt in New Vegas vorher noch alles wunderbar funktioniert hat, also wunderbar funktioniert in Anführungsstrichen, wir wissen ja auch, dass da auch Schmu getrieben wurde, aber halt eine funktionierende Regierung zumindest, da gibt es einen Präsidenten, und da gibt es wirklich mehrere, ja, also wenn das bis in die Mojave-Wüste funktioniert von San Francisco aus, dann wird es ja wohl alles besser funktionieren, und dann in 15 Jahren komplett zerstört, glaube ich nicht. Ich glaube halt schon, dass die wohl einen Rückschlag erlitten hat, durch welche Gründe auch immer, vielleicht auch durch die Explosion in Shady Sands, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es die NCR nicht mehr geben soll. Da wird so ein bisschen darauf Moldova sagt es ja, glaube ich, auch wohl so, dass das alles nicht funktioniert und so, aber ich hoffe einfach mal, dass das vielleicht in ihrem Bezirk so ist, aber dass die insgesamt noch existiert. Das fände ich schon echt hart, wenn du wirklich nur durch so eine, durch eine Auslöschung einer Stadt halt, ja, diese ganze Regierung quasi schon quasi aus der Lore rausnimmst. Aber auch hoffe ich auch auf Staffel 2. Also ich merke gerade, die Hoffnung für Staffel 2 sind auch so ein bisschen was, wenn die nicht erfüllt werden, rückblickend betrachtet, ist Staffel 1 dann auch nicht mehr so gut. Naja, weiß ich nicht. Also ich hatte ja Spaß, das zu gucken, aber ja, genau, das sind so Fragen. Vielleicht sind das auch so, das habe ich ja während des Guckens eigentlich nicht gedacht, sondern einfach so im Nachhinein zerdenkt man sowas dann immer.
Ja, und das ist ja schon der schöne Punkt,
dass du hier kleben bleibst
und darüber nachdenkst. Deswegen, das zeigt ja schon die Qualität
der Serie. Gut, aber ja, ich weiß, ich habe auch die ganze Zeit während des Redens überlegt, wo war das jetzt ganz am Ende? Aber ich glaube, das wird gar nicht so klar aufgedeckt, oder?
Nee, sie kriegt ja Koordinaten von dem Professor.
Nee, von der Frau in Philly oder halt in dem Ort da, in dem Buch stand es ja drin.
Genau, von, ja, von der Prostituierten aus My Name is Earl. Also,
ja. Die spielt eine andere Rolle in der Serie. Also.
Ja, genau. Ist, aber auch also ist so eine C-Darstellerin, aber wenn du das Gesicht siehst, dann weißt du halt, dass du die kennst. Sagen wir mal so.
Ja.
Und genau, die kriegt ja Koordinaten und da an dem Fleck findet sie ja dann Moldova auch und halt ihren Vater im Gefängnis und wir sehen auch das erste Mal ihre Mutter.
Ja, nicht mehr ganz so wie früher. Nee. Sie ist nämlich auch zu einem wilden Ghoul geworden.
Ja, wohlgemerkt wilden Ghoul.
Ja.
Und da ist der Verfall auch schon weit fortgeschritten.
Absolut. Finde ich auch übrigens gut. Es gibt in Fallout 3 eine Stadt, wo man auch hinreisen kann, die heißt Megaton. Und das ist halt eine Müllstadt, sag ich jetzt mal, die um eine Atombombe drum gebaut wurde. Und natürlich kannst du die in Fallout 3 auch zünden, weil ein Typ sagt, ich habe aus meinem, so ein Hochhaus quasi, und dann sagt er, ich habe so eine schöne Aussicht, aber dieser komische Fleck da hinten, der muss weg, spreng mal die Stadt in die Luft. Kannst du natürlich machen, wenn du Bock drauf hast. Macht natürlich auch jeder, weil man möchte ja sehen, wie so eine die Atomexplosion sehen. Das ist schon ziemlich cool. 2008 war das schon grafisch gut beeindruckend. Dann kann man das machen, kriegt natürlich böses Karma und alles. Und witzigerweise, du machst für eine Frau da auch eine Questreihe, so ein Wasteland-Überlebenshandbuch musst du zusammenstellen. Dann sagte, ich muss mal aufschreiben, was passiert, wenn man stark verstrahlt ist. Stell dich mal, komm mal, also man, ich sage jetzt mal, man hat Strahlung von 1 bis 1000, glaube ich. Komm mal mit Strahlung 400 wieder. Aber wenn es geht, vielleicht auch noch mit 600. Und dann machst du das halt. Oder was passiert denn, wenn ich gegen Maus und Ratten kämpfe oder was weiß ich und sowas halt. Und wenn du die Stadt sprengst, dann triffst du sie auch noch wieder, auch als Ghoul.
Ah.
Das ist auch ganz witzig. Ja, also die hat zwar nicht mehr wirklich was zu sagen, sie erkennt dich auch nicht mehr, sie kann es noch mit dir Handel treiben, aber also sie sieht nicht und sieht nicht dich und beschuldigt dich, die Stadt in Luft gejagt zu haben, weil gut, die weiß es wahrscheinlich auch nicht, aber man trifft sie als Ghoul wieder und kann mit ihr noch handeln, das war ganz witzig.
Also was am Ende der Serie halt dann kleben bleibt, ist, die Moldova klärt dann halt natürlich auf, dass der Vater die Mutter weggeschickt hat. So ganz hundertprozentig klar sind mir die Gründe nicht.
Nee, die Mutter, das war so, die Mutter hat herausgefunden, was Hank für ein Mensch ist, also einer für Voltec und...
dass er für Voltec arbeitet, ja genau, ja. Aber so grundsätzlich, also ich erkenne halt auch nicht, dass das ist das, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, habe ich irgendwas während der Serie verpasst, wo ich am Ende gestaut habe. Ja, er hat für Voltec gearbeitet, genau wie die Frau von Cooper Howard ja auch,
jo.
Denn er war der Assistent seiner Frau.
Genau, ja.
Und das ist aber auch das Einzige, was man ihm so vorwerfen kann. Er hat dann natürlich im Vault selber die Arbeit für Voltec weiter vorangetrieben.
Ja, das könnte vielleicht auch ein Punkt sein.
So, aber man weiß halt immer noch nicht so ganz genau für meinen Geschmack, was jetzt das ultimative Böse dahinter ist. Also außer, dass, wie gesagt, die Frau jetzt dann als Ghoul da sitzt und dass daraufhin natürlich die Tochter das tut, was Moldova will und nicht mehr das, was ihr Vater will.
Mhm.
Mehr oder weniger. Also ein neuer Familienkonflikt sich entzündet.
Ja,
und ja, wie gesagt, der Ghoul taucht dann halt auch noch da auf, also Cooper Howard, und fragt dann halt, wo ist meine Familie hin? Mhm. Und auch da gibt es dann diese Szene noch, wo ein Schuss sich löst und man denkt, hat sie jetzt tatsächlich den Ghoul erschossen? Weil er ihr sagt, du kannst jetzt mit mir mitkommen oder du kannst sie halt versauern oder dich deinem Schicksal ergeben, irgendwie so drückt das
aus. Ja, genau, die Stelle in der Bruderschaft, weil wir müssen noch ein bisschen sagen, dieser, also Maximus war ja von Anfang an kein Ritter, er war ja Knappe, hat dann aber die Rüstung von seinem Ritter angezogen, weil der...
Nachdem er ihn umgebracht hat.
Ja, oder ihn hat sterben lassen. Also er wurde ja angegriffen von diesem Yaogwai. Und hat ihm dann nicht geholfen und hat damit halt seiner Bruderschaft oder seinem Schwur dann unehrenhaft getan, weil er muss die Bruderschaft beschützen und er muss auch seinen Ritter beschützen, das ist seine oberste Aufgabe. Aber das war halt ein Riesenarschloch. Also ich fand es auch ein bisschen komisch, er hätte einfach zurückfunken können und sagen, ja, der ist tot und so weiter, ich werde die Arbeit weiterführen oder so, aber wahrscheinlich hätten die dann Leute geschickt, die ihn umgebracht hätten. Also er hat ja einen neuen Knappen gekriegt. Und der ist dann auch mit dem Kopf dann im Endeffekt zur Bruderschaft zurückgegangen. Und war das der Kopf? Nee, mit dem falschen Kopf.
Genau, mit dem falschen Kopf ist Maximus ja dann zur Bruderschaft zurückgegangen.
So war es, genau. Der hat
den falschen Kopf nämlich dabei gehabt und hat gesagt, aber ich weiß, wo wir den richtigen
finden. Genau, so war es auch, genau, weil Thaddeus konnte ja, also der Typ hieß so, der zweite Knappe.
Das ist der zwischendurch dann ja halt zum Ghoul gespritzt
wurde. Ja, genau, und deswegen kann er ja auch nicht mehr zur Bruderschaft zurückgehen, logisch, hat er auch selber gesagt, ich kann jetzt nicht mehr, und dann ist er halt abgehauen einfach. Stimmt, Maximus ist halt, hat gesagt, er hat ja auch Lucy versprochen, am Anfang versprochen und gesagt, hier, ich bin hohes Tier bei der Bruderschaft, ich komme mit 5 Rittern und dann holen wir deinen Vater da schon raus. Er hat ein bisschen übertrieben. Ja, und dann sind die da hingegangen und ja, haben da aufgeräumt oder wollten da aufräumen. Ja, und genau, die kamen da halt rein und Lucy und der Ghoul sind dann abgehauen.
Genau, sie hat dann geschossen.
Ja.
Allerdings nicht auf den Ghoul, sondern auf ihre Mutter.
Auf den Ghoul.
Ja, also nicht auf Cooper.
Ja, 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 nicht auf Cooper, genau, sondern auf die Mutter, um sie zu erlösen, genau.
Genau. Und dann sind die beiden halt gen Sonnenuntergang weitergelaufen.
Ja, die wussten ja, hat der irgendwie so einen Peilsender oder so an? Nee.
Die Rüstung wahrscheinlich
irgendwie. Ja, ich überlege gerade, Cooper wusste ja oder weiß, wo er hin muss. Also die wollen ja dem folgen, dem Vater.
Ja, warum
oder,
wissen wir eigentlich, warum der
hin will, ne? Ja, genau. Wir wissen ja auch nicht, wo er hingeht. Aber vielleicht hat Cooper sich schon gedacht, dass er nach New Vegas geht. Keine Ahnung, weil da ja Robert House, der ist ja in diesen Rückblicken auch noch in diesem Konglomerat, sag ich jetzt mal, wo dann so hohe Tiere sind und da waren ja auch immer so die...
Ach, das ist der Typ gewesen.
Ja, Rocco, das ist der Chef von Rocco, das steht im Abspann auch drin, als Film- oder Spielekenner weiß man das natürlich, dass das Robert House ist. Und Robert House gibt es halt in New Vegas auch noch, in welcher Form, ja, also ich will New Vegas jetzt nicht unbedingt spoilen. Also da ist er der Auftraggeber. Er ist sozusagen so eine Computerstimme quasi. Mehr möchte ich einfach nicht sagen. Also jeder kann ja New Vegas große Empfehlung, das zu spielen auf jeden Fall. Und deswegen werde ich dazu nicht mehr sagen. Ich bin auch mal gespannt, wie er in Staffel 2 so sich gibt. Also und wie wir ihn sehen werden. Ein bisschen frei gibt es ja auch, aber eigentlich ist es nur klar, wie wir ihn sehen werden. Und da bin ich echt gespannt drauf.
Ja, also Staffel 2 ist ja auch angekündigt, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Ich glaube, die Präproduktion hat schon angefangen. Und ich schätze mal, dass wir Richtung Ende nächstes Jahr, vielleicht Anfang übernächstes Jahr,
die
zweite Staffel bekommen. Man hat ja tatsächlich erst abgewartet, ob die Serie ein Erfolg wird.
Ja.
Wenn man das Niveau halten kann, ist man sich vielleicht auch schneller sicher, dass man eine dritte Staffel dreht.
Ja.
Mal einfach abwarten. Also insgesamt, für mich muss ich sagen, wirklich war eine coole Serie. Auch ohne Spiel gespielt zu haben, im Gegenteil. Also es hat mir Bock darauf gemacht, diese Spiele zu spielen. Ja, ich finde es gerade schade, wenn dann halt eher Switch-Spieler, dass es dafür nichts gibt.
Fallout Shelter gibt es, das ist so ein Handy-Game, wo du deinen eigenen Vault aufbaust und so.
Das ist ja langweilig.
Das ist langweilig, ja.
Aber ich habe ja auch noch eine Xbox zu Hause stehen, da kriege ich das ja drauf, oder?
Ja. Fallout 4, Fallout 3, Fallout 76, geht alles.
Mal gucken, ob ich mir da vielleicht mal was zu Gemüte führe, weil wie gesagt, also das hat mich schon schön in die Welt reingezogen und ich habe da Bock drauf gekriegt auf diese Welt und vielleicht lasse ich mich da mal auch von den Spielen noch ein bisschen
inspirieren. Ja, und die Welt lädt einfach ein für ganz viele Geschichten. Und da man mit der Vorlage sehr gut umgegangen ist und sich auch nicht gescheut hat, große Fragen zu stellen. Und ich bin auch mal gespannt, ob es wieder mehr Rückblicke gibt. Also das fand ich auch sehr, sehr gut, wie das da gehandelt wurde und wie auf Cooper und seine Frau so eingegangen wurde und gezeigt wurde. Und ja, Vault-Tec als generelles, ja, Konstrukt, weltumfassendes Konstrukt fast, also Amerika auf jeden Fall, bin ich mal gespannt, was uns da Staffel 2 geben wird. Und ich freue mich einfach so sehr auf New Vegas, ey. Richtig Bock auf New Vegas.
Ja, und jetzt würden wir halt auch gerne von euch wissen, ihr Zuhörer, die ihr endlich mal wieder eine Folge Nerdwissen bekommen habt. Wie hat euch die Folge gefallen? Wie hat euch die Serie gefallen? Was sind eure Gedanken zu Fallout-Spielen, zu Fallout-Serie? Und habt ihr mehr Bock auf Nerdwissen? Sollen wir das hier nochmal häufiger machen? Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir vielleicht Richtung Sommer, ohne jetzt zu weit zu teasen, nochmal wieder zusammentreffen werden für eine neue Folge. Das kommt ein bisschen auf die Qualität des diesjährigen MCU-Films an.
Ah.
Es könnte aber sein, dass das halt total der Knaller wird. Und Spoiler-Alarm, wir haben die eine Schauspielerin, die mitspielen wird, heute schon erwähnt.
Komisch, dass wir nicht über Loki gesprochen haben auch, ne?
Ja,
das war hohe Qualität.
Ja, das war hohe Qualität. Aber das Problem zu der Zeit war, dass halt sehr viel mäßige Qualität auch im Umlauf war und dann hast du schnell den Fokus von Loki verloren, weil der andere Kram so mittelmäßig war.
Ja, das kann gut sein, ja.
Und du wusstest halt, muss man auch einfach mal fair und ehrlich sagen, beim MCU auch nicht mehr, wo du anpacken sollst. Irgendwann hast du Die haben selber ihre Fäden verloren, deswegen ist ganz gut, dass Loki jetzt alle Fäden wieder in der Hand hat.
Stark, stark.
Ja, und
bei Deadpool,
ich hoffe sehr, dass Deadpool das macht, wofür er jetzt auch eingekauft wurde, nämlich aufräumen. Und dass wir dann wieder eine klare Linie dafür kriegen, was im MCU vor sich geht. Und dann haben wir auch, glaube ich, da wieder mehr Spaß
dran. Ja, weniger ist mehr, was so MCU angeht. Also nicht immer allen möglichen Kram raushauen, sondern sich auch Zeit lassen. Aber das scheint sich jetzt auch gebessert zu haben. Also es wird ja viel nach hinten geschoben, dass da wirklich auch gearbeitet wird und nicht einfach nur rausgehauen wird.
Ich hoffe auch immer noch darauf, dass wir nochmal zu einem Auspackvideo kommen, aber ich befürchte, das wird auch erst nächstes Jahr.
Ja, definitiv. Ja.
Na gut, aber dann soll es das für heute gewesen sein.
Ja.
Wie gesagt, teilt uns eure Meinung mit
zu allem.
Und zu allem. Dann hören wir uns irgendwann wieder.
Das ist schön gesagt.
Bis dahin.
Ciao.